Casey!
The Dolphins win the football game!
Intercepted by Minka Fitzpatrick.
Wilson!
Moin moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, euer Miami Dolphins Podcast. Und ihr fragt euch jetzt sicherlich, wir haben Mittwoch, warum gibt's einen Dolphins Drive? Und das liegt ganz einfach daran, dass wir gesagt haben, in der Preseason fällt so viel an, beziehungsweise die Spiele sind so, dass der Sonntag jetzt so ein bisschen untergeht. Wir melden uns mit einer kleinen Wasserstandsmeldung einfach am Mittwoch. Und das mache ich heute nicht zu dritt, sondern wir sind heute nur zu zweit. Ich habe den Micho wieder mit dabei. Moin, Micho.
Hallo.
Und der Tobi hat anscheinend noch ein Leben neben dem Dolphins Drive. Ja, da müssen wir noch mal gucken, wie wir damit umgehen. Aber er ist auf jeden Fall heute nicht mit dabei, wie ihr hört.
Ja, wir haben es ihm ausnahmsweise mal genehmigt.
Ja. Er hat den schriftlichen Antrag früh genug eingereicht.
Dass er seinen Nebenjob, wegen seinem Nebenjob mal nicht da ist.
Ja. Und gut, jetzt geht's nicht nur um die Preseason Games, sondern ihr kriegt jetzt frisch auch die News. Wir haben Dienstag, also wirklich frisch vor frisch. Und dort fangen wir an mit einem ehemaligen Dolphin, beziehungsweise mit zwei ehemaligen Dolphins. Und zwar hat Sam Young, unser ehemaliger O-Liner, ein neues Team gefunden und ist jetzt bei den Saints.
Geh mit Gott, aber geh.
Ja,
ich weiß nicht, was die Saints mit ihm wollen. Bin ich ganz ehrlich.
Ich denke, die wollen den einfach im Team haben, damit er nachher einen Ring bekommt und wir leer dastehen und Sam Young einen Super Bowl-Ring hat.
Das wäre böse.
Ja.
Unglaublich.
Lassen wir es lieber. Und dann hat in dieser Woche jemand seinen Rücktritt vom Football bekannt gegeben. Richard Matthews hat retired und der hat von 2012 bis 2015 für uns gespielt. Wir haben ihn damals in der 7. Runde gedraftet. Soll hier auch erwähnt sein als ehemaliger Dolphin, damit man weiß, okay, da muss ich jetzt nicht mehr drauf warten, dass der nochmal zurückkommt. Und dann ist einer nicht mehr bei uns, und zwar Jonathan Woodard. Den hat es erwischt, den haben wir gewaved und haben dafür Terrence Smith, Linebacker, geholt. Der hat letzte Saison bei den Chiefs gespielt.
Ja, da frage ich mich tatsächlich, was das werden soll. Glaube ich, im Camp, wie seine gesamte bisherige Karriere, nie seinem Talent gemäß gespielt. Das stimmt wohl. Aber wir sind auf Defensive End verdammt dünn besetzt. Auf Linebacker jetzt gar nicht so dünn. Ich meine, Jonathan Woodard hatte sich verletzt.
Ja.
Ich glaube, dass auch sein Ersatz Smith, ich weiß gar nicht genau, wie er mit Vornamen heißt, der Linebacker, den wir geholt haben,
Nick DeLuca, oder wen meinst du?
Nee, den wir jetzt für Jonathan Woodard geholt haben.
Terrence Smith.
Terrence hieß ist der Vorname, Nick, genau.
Maurice.
Ich glaube auch nicht, dass er es wirklich packen wird.
Nee, glaube ich auch nicht. Manche haben ja jetzt schon mal wieder gesagt, ja, wir seien auf Linebacker so dünn besetzt. Das glaube ich gar nicht. Ist wirklich so ein bisschen irritierend. Aber ja.
Camp Buddy.
Ja.
Aber es zeigt halt einfach, dass auf Defensive Ends, dass wir da echt ganz dünn dran sind. Ganz, ganz dünn.
Richtig.
Vor allem, wenn man jetzt heute guckt, wenn man in den Twitter-Bereich unser Beatwriter guckt, die Dolphins ja verfolgen, auch beim Training. Heute gibt's ja schon Training mit den Tampa Bay Buccaneers und dass zum Beispiel ein Charles Harris und auch ein Tank Carradine Second String mittlerweile nur noch sind, wohl im Training. Und zwar ganz eindeutig. Das heißt schon einiges.
Da greift der Trainer einfach mal durch. Inzwischen, würde ich behaupten. Also das ist schon, Brian Flores ist da, greift da einfach durch. Also das kann man eigentlich wirklich nicht mehr anders sagen.
Ja, es ist schon übel. Also Jonathan Ledbetter und Nate Orchid sind jetzt im Moment wohl die Starter, wohl heute im Training zumindest gewesen. Das hat noch nichts Endgültiges zu besagen, aber es zeigt schon eindeutig, wo Tank Carradine und Harris, wo sie letztendlich von ihren Fähigkeiten her zu verorten sind. Vielleicht brauchen wir tatsächlich Verstärkung auf Defensive End.
Und vielleicht wird das ja Jadeveon Clowney sein. Der ehemalige First Overall Pick der Texans. Der Defensive End ist momentan im Streik, hat sein Non-Exclusive Franchise Tag nicht unterschrieben so far. Und es geht das Gerücht um, dass die Dolphins Frontrunner wären, was ein Trade für Clowney angeht. Um mal kurz zu umreißen, was das bedeutet. Non-Exclusive Tag bedeutet, dass wir 2 First-Round-Picks an die Texans geben müssten. Also ist genau das Gleiche, was letztes Jahr mit Khalil Mack passiert ist. Und uff, sage ich mal, für das, was man geben müsste. Natürlich, wir sind super dünn besetzt auf Defensive End. Ich sage aber, nee, für das ist mir das zu teuer und dafür haben wir zu viele Baustellen, als dass wir auf diese Picks nicht angewiesen sind.
Also zwei Seelen schlagen ach in meiner Brust. Ich würde das gern etwas, ich würde gerne bei Adam und Eva anfangen. Um es ganz klar zu sagen, wie gerade eben schon erwähnt, wir haben eine große Schwäche auf Defensive End. Und wenn wir irgendwie auf einem Spielerniveau eines Jadeveon Clowney, hilft uns massiv weiter. Das ist gar keine Frage. Der Typ passt auch ins System Flores, auch kein Thema. Cap Space hätten wir auch kein Thema. Was wirklich wehtut, sind halt die beiden First Rounder. Aber man baut ein Team auf durch den Draft. Builds through the Draft. Und das wäre genau der gegenteilige Weg. Und man wollte diesen gegenteiligen Weg halt eben nicht gehen, weswegen man angeblich Adam Gase entlassen hat. Jetzt Jadeveon Clowney zu fordern, wäre natürlich, würde nach nur 3 Monaten heißen, man dreht komplett wieder um und würde sich im Win-Now-Modus befinden. Und das tun wir auch mit einem Jadeveon Clowney. Der Typ ist talentiert, ohne Frage. Er würde uns massiv weiterhelfen, ohne Frage. Aber Zweit-First-Rounder, das ist unsere Zukunft. Ja. Und man muss ja auch bedenken, dass Jadeveon Clowney dann neben den 2 First-Roundern auch noch ordentlich bezahlt werden will, was wir uns vielleicht leisten könnten. Aber man denke zum Beispiel an so Leute wie Dabo Kung Su.
Ja,
bei dem war es genau dasselbe. Der hat uns mit Sicherheit besser gemacht. Aber der Vertrag, um Gottes Willen, wir würden uns schon wieder komplett die Hände binden. Von daher bin ich auch dagegen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn Miami den jetzt holt, dann verstehe ich die Ausrichtung, die Miami macht, gar nicht mehr. Wirklich gar nicht mehr.
Es wäre schwierig nachzuvollziehen. Ich meine, man hätte dann für die nächsten 5 Jahre einen Defensive End, safe call. Man hätte Xavier Howard, Cornerback, safe call. Minka Fitzpatrick, Jerome Baker. Das liest sich erstmal nicht schlecht, aber wir haben halt keine O-Line oder nun 2 Leute in der O-Line, die ich momentan für die nächsten Jahre halt sicher sehe.
Lass mich raten. Einer davon fängt mit D, dessen Nachname fängt mit D an.
Das könnte sein. Aber gut, wir haben ihn in der 3. Runde gedraftet, da gehe ich davon aus. Mhm. Und wir haben eine unsichere Zukunft momentan auf Quarterback. Wir haben unser Wide Receiver Core könnte über die nächsten Jahre eventuell noch mal 1-2 Verstärkungen gebrauchen, je nachdem, welche Änderungen es jetzt zum nächsten Jahr und so weiter gibt. Und bei Running Back muss man dann auch noch mal gucken. Also es ist, für mich ist es zu viel, weil ich weiß, was im College momentan los ist, beziehungsweise wer nächstes Jahr so gehandelt wird in der 1. Runde. Und da muss ich gestehen, dass ich, wenn wir zum Beispiel an 1, 2, 3 picken, da würde ich da lieber ein Defensive End nehmen und im Jahr darauf nochmal ein First Round Pick, was insgesamt wahrscheinlich mehr wert ist als Jadeveon Clowney. Und deswegen bin ich da
Sehe ich genauso. Wie gesagt, die Strategie müsste sein, Build through the draft.
Richtig.
Gut. Dass wir später ergänzen müssen, da wird es mit Sicherheit auch irgendwann mal eine Folge zu geben oder sowas, wo wir uns genauer mit Capspace beschäftigen. Da ist ja eigentlich Tobi der Spezialist für.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja Tobi.
Ja. Aha. Irgendwann müssen wir mit Sicherheit unseren Capspace auch brauchen, so wie Jets zum Beispiel oder die Colts.
Ja, bei den Colts die müssen nächstes Jahr, glaube ich, richtig angreifen.
Die müssen richtig dicke Verträge raushauen, ja.
Ja. Vielleicht kann ich mich da noch mal melden.
Vielleicht. Ja, wer weiß.
Nehmen die mich für irgendwie, keine Ahnung, als Waterbike.
Ich spiele fürs Veteran Minimum.
Ja. Ich spiele wohl für 2 Millionen im Jahr, mache ich Waterboy. Das ist gut. Ja. Und wo wir gerade bei Waterboy sind, würde ich sagen, machen wir einfach mit dem Preseason-Game gegen die Falcons weiter, was wir mit 34-27 gewonnen haben. Unglaublich, wir gewinnen den Super Bowl. Was anderes glaube ich jetzt nicht mehr. Micho, deine erste Einschätzung zu unserem ersten Spiel.
Preseason war halt erstes Spiel. Die Starter haben wenig gespielt, aber was natürlich Mut macht, ist Rosen, the Chosen One. Man hat gemerkt, dass er sich immer wohler fühlt. Er hat es ja irgendwann auch gesagt, von wegen im Vergleich dazu, wie er sich am Anfang gefühlt hat, als er mit dem Team und in das neue Training kam, welchen Weg er zurückgelegt hätte. Und da sagte er, to the moon and back. Und das hat man im Spiel auch gesehen. Er hat eine besondere Connection zum Star des Spiels, zu Preston Williams. Und wenn ich mir dann noch die Running Backs angucke, sah das gar nicht so schlecht aus in der Offense.
Da stimme ich dir vollkommen zu. Und ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, ich muss es jetzt einfach auch loswerden. Josh Rosen hat im Spiel für 191 Yards geworfen. Und er hat er hat 20 Versuche gehabt, damit 2/3 ungefähr. Aber Ryan Tannehill hat letzte Saison 4 von 11 Spielen gehabt, wo er nur mehr geworfen hat als Rosen jetzt in dem Spiel. Ja, ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, das Ganze, aber es ist schon, ich finde, es ist schon so ein kleines Indiz, wo man sagen kann, okay, wo könnte man nächste Saison oder diese Saison eine Verbesserung erwarten?
Also man hat schon 2, 3 Sachen gesehen. Rosen hat sich gut in der Pocket bewegt, ist auch gut dem Druck zum Teil ausgewichen, der häufig kam bei der beschissenen O-Line, selbst da. Die Interception war natürlich grausam. Aber das ist ein Mystery, der kann passieren. Und ich finde, man sieht den Einfluss von Fitzpatrick, was ich jetzt wiederum nicht ganz so gut finde. Also Rosen hat mit einer ziemlich guten Accuracy geworfen, grundsätzlich. Aber er hat auch so ein paar Würfe gerade auf Preston Williams genommen. Das war so, werfen wir mal, der Preston, der fängt das Ding schon.
Aber das hat der im College auch gemacht. Ja. Das ist nicht der Einfluss von Ryan Fitzpatrick, würde ich sagen. Aber er hat im College auch immer mal gerne so ein Ding genommen. Und gut, manchmal hat's geklappt, manchmal nicht. Nur spielt er in der NFL halt gegen meist etwas stärkere Cornerbacks.
Also er hat bei den Cardinals hat er die Würfe fast nie genommen. Warum auch immer. Ja, es ist aber schön zu sehen. Genau, er wird sicherer, er wird aggressiver und das tut seinem Spiel grundsätzlich gut. Technisch kein Problem. Das sah schon ganz sauber aus.
Ja. Und was ich da noch, wo du sagst, Einfluss von Ryan Fitzpatrick, ist, dass Rosen wohl sehr, sehr dankbar für das Studieren der Tapes mit Ryan Fitzpatrick ist. Also, dass Fitzpatrick Rosen beim Lernen, wie man so ein Tape studiert, wirklich auf 1, 2 höhere Stufen stellt, als das, was er letzte Saison hatte.
Da bin ich ihm auch sehr dankbar für, ja. Das muss wohl auch richtig, richtig gut sein. Aber wie gesagt, unsere Receiver auch weniger ein Problem. Wobei ich mich frage, Allen Hurts, sag mal, wie viel müssen wir nochmal ausgeben, damit wir den wieder loswerden?
Ja, ein paar Mark 50.
Ich glaube, 500.000, ne?
Ja, gut, das ist...
Ja, trotzdem.
Es tut Ende nicht so weh, aber...
So wie er sich über das Feld bewegt hat, der hätte ich am liebsten gesagt, Junge, lauf direkt weiter.
Ja, auch bei dem Fumble, das war er ja auch, das sah echt uff. So, okay, wenn du keine Lust hast, stell dich an die Sideline und lass andere die Snaps nehmen.
Also Stand jetzt kommt er für mich nicht in den Roster. Aber das wird halt auch spannend sein zu sehen. Preston Williams dagegen hat es sehr gut gemacht. Ja. Erstaunlich fand ich in der Offense dann noch die Running Backs. Also ja, ich hätte ja ganz klar, nicht nur, dass Miles Gaskin 2 Touchdowns gemacht hat,
ja,
sondern auch, dass sich noch mit Patrick Laird auch noch jemand seinen Hut da in den Ring wirft, mit dem ich noch gar nicht gerechnet habe.
Ich auch nicht. Muss man dann halt sehen. Also, das ist jetzt für mich so, okay, muss man jetzt für die nächsten Spiele vielleicht mal drauf gucken, wer wie viele Snaps kriegt, wie sich das entwickelt. Weil ich meine, Miles Gaskin hatten wir ja in der letzten Folge alle irgendwie im Practice Squad.
Ja, aber es war immer knapp mit Mark Walton, ne?
Ja. Und
war immer so eine 50-50 Entscheidung.
Und er hat sich natürlich jetzt erstmal einen kleinen Namen gemacht. Natürlich immer ein bisschen runterkommen, weil Preseason Game und so weiter und so fort, aber es war zumindest mal so ein kleiner Fingerzeig.
Ja, interessant ist es vor allen Dingen für die Zukunft. Denn ich gehe davon aus, dass Drake in sein letztes Vertragsjahr geht, dass wir Drake nicht verlängern werden. Denn Running Back kann man gerade für das Geld relativ gut ersetzen. Und da ist dann Miles Gaskin auch jemand, der eventuell dann dabei ist.
Da bin ich bei dir. Also ich glaube auch nicht, dass Drake länger bei uns bleibt. Ich hoffe, dass er nächste Saison dass er diese Saison gut spielt und dann für gutes Geld woanders unterschreibt, damit wir einen Compensatory Pick bekommen.
Noch mehr. Wie viel können wir maximal haben an Compensatory Picks?
Du kannst so viele haben, wie du willst.
Echt? Okay. Mhm. Aber ja, ich hatte im Kopf, dass es da eine Beschränkung gibt.
Nee, aber es ist halt selten der Fall, dass du irgendwie 7 Spieler verlierst, die dann zig Millionen verdienen woanders. Also das beste Beispiel sind eigentlich die Patriots, die ja regelmäßig wirklich 2, 3, 4 Compensatory Picks haben. Und meistens halt 2 in der dritten Runde. Oder 1 mindestens, glaube ich, immer.
Ja, die Eagles machen es ja mittlerweile auch so.
Ja. Gut.
Ja, dann gibt's natürlich noch etwas, worauf man achten muss. Anscheinend steht unsere Starting O-Line jetzt mit Michael Dieter, der ganz klar seine Rookie-Fehler gemacht hat, auch machen darf, gerade in der Preseason. Und anscheinend mit Shaq Calhoun.
Ja, es machte den Anschein.
Auf Tackle dahinter scheint mittlerweile Isaiah Prince doch die Nase zu haben. Und wer im Trainingscamp überhaupt nichts zeigt und tatsächlich wohl mittlerweile um seinen Roster-Spot kämpfen muss, ist Jordan Mills, was ich persönlich ganz gut finde.
Gut, also mich überrascht es so ein bisschen, weil er eigentlich wissen müsste, was seine Zeit geschlagen hat.
Ja, aber er war letzte Saison schon einer der schlechtesten Tackles überhaupt,
ja, natürlich, in der ganzen NFL. Natürlich. Und Isaiah Prince hat zum Beispiel nach PFF irgendwie auch einen 72er Grade bekommen. Das schon fürs.
Ist schon ordentlich.
Ist schon ordentlich. Also hat keinen Pressure zugelassen. Und wie gesagt, ich hab gesagt, der kommt ins Roster. Ja. So.
Ja. Wenn man sich dann anguckt, Defense hingegen, hatten wir ja gerade eben schon, als wir über Jadon Clowney gesprochen haben.
Ja.
Nick Needham sah richtig übel aus.
Oh, auf den hatten sie es aber auch abgesehen. Das war.
Ja, den haben sie getestet, gewogen und für zu leicht befunden, meiner Meinung nach.
Ja, so sah das aus. Das war echt uff. Aber wie gesagt, ich hab's ja auch geschrieben irgendwo, dass das war eigentlich ein richtig geiles Game für einen Rookie. Du kriegst volle Breitseite, voll auf die Fresse und kannst jetzt Stück für Stück die Liste an Fehlern einfach abarbeiten und dich in jedem einzelnen Punkt verbessern.
Das hat er auch dringend nötig. Allerdings, anscheinend sehen die Coaches an ihm, immer noch genug Potenzial. Sie geben ihm wohl auch tatsächlich, er scheint immer noch Vertreter Nummer 1 für Eric Rowe zu sein.
Ja, warum? Also, ich meine, gut, wenn ich sag jetzt, warum nicht, aber auch bei dem Hintergrund, dass wir auf Cornerback in der Breite eher dünn besetzt sind.
Ja, gut, da gebe ich dir vollkommen recht.
Und von daher, schauen wir mal. Er wird seine Snaps kriegen jetzt in der Preseason und dann gucken wir mal, wo er in Woche 6, 7 ist, wenn wir in die Regular Season gehen.
Ja, und ansonsten, glaube ich, war es so ziemlich das. Ich weiß nicht, ob du noch mehr rausziehen konntest aus dem Preseason-Spiel. Wie gesagt, es ist immer noch das erste Preseason-Spiel gewesen.
Ja. Nee, also gut, ich fand es halt so Sachen wie Devane Hendricks, 2 Sacks, 1 Tackle for Loss. Das ist für den Spieler, zeigt, okay, ich bin da, ich kann gegen zum Beispiel die 2. Garde der Falcons, sehe ich richtig gut aus.
Ja, das ist halt die Frage. Er hat die schon. Defensive End, weil wir da echt dünn besetzt sind. Aber ist halt die Frage. Jonathan Ledbetter sah ja auch nicht so schlecht aus, ne? Ja. Aber das ist eine gute Überleitung, finde ich, weil dann kann man nämlich direkt schon mal sagen, ich sag nämlich, wir müssen gerade auf die Defensive Ends, die ihre Sacks gemacht haben, muss man jetzt im nächsten Spiel gegen Tampa, muss man gucken, können die diese Leistung wiederholen.
Das ist richtig. Und auf wen ich auch ganz gerne achten würde beim nächsten Spiel, ist unser letztjähriger First-Round-Pick, Herr Minka Fitzpatrick.
Also, ja.
Natürlich Preseason-Game, aber der ist ja an den Leuten vorbeigeflogen. Holla die Waldfee. Also manchmal hat das ja echt betroffen gemacht.
Ist man von ihm eigentlich nicht gewohnt.
Nö. Und das fand ich schon, also nicht erschreckend. Dafür müsste er das jetzt die ganze Preseason machen. Und dann würde ich sagen, okay, wir überlegen uns noch mal, ob er startet. Aber von dem erwarte ich jetzt, wenn er spielt, dass er zumindest mal so 5-6 Stufen auf der Treppe nach oben wieder nimmt und nicht nach unten.
Ja gut, man weiß nicht, was ihm gesagt worden ist, ne? Also, mach ruhig. Ja, aber stimmt, auf Micah Fitzpatrick, dass er sich da verbessert, da sollte man schon mal drauf.
Ja.
Jetzt gegen Tampa bin ich mal gespannt, wie die Defense sich macht. Also Tampa hat halt eigentlich eine relativ gute, zumindest Starting Defense zu Vita Vey. Also die Mitte von Tampa Bay, die ist dicht. Pass Rush eher mittelmäßig, aber man hat heute schon gesehen, so ein Calhoun kann wohl gegen Damokong Su bestehen. Und da bin ich gespannt, ob er das auch im Spiel kann.
Ja.
Das würde ich gerne sehen. Genauso aber, wie Dieter, ob der wieder gegen Vita Vey
zurechtkommt. Wo du Vita Vey sagst, ist der fit. Ich meine, dass ich gelesen habe, dass er verletzt ist. Ich bin mir nicht verletzt? Sicher.
Okay, ja, das
ist da ich hab, weil der ist ja letzte Saison, glaube ich, schon ausgefallen und der hat jetzt, ich glaube, der fällt bis Woche 2, 3, 4 Regular Season aus. Also wenn, kann sein, dass ich gerade den total falschen Spieler im Kopf habe. Ich meine, dass Rappaport Vita Vey als bis zur Anfang der Saison Woche 2, 3, 4 als out hat. Aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Ja. Nagelt mich nicht drauf fest, aber Sue ist natürlich eine Hausnummer, wissen wir selber.
Dann haben die sehr junge Cornerbacks, die Tampa Bay Buccaneers, da könnten unsere Wide Receiver und auch Rosen eigentlich mal zeigen, wie es mit ihren Passqualitäten aussieht. Also Punkt 2, worauf ich achten würde, das heißt, kann Rosen das im zweiten Spiel im Prinzip die gezeigte Leistung mit den Receivern wiederholen? Auch gegen die jungen Receiver, da müsste eigentlich gerade eine Schippe drauflegen, vor allem, weil Rosen jetzt auch einige Snaps oder viele Snaps mit dem ersten Team bekommen hat.
Zu Recht.
Ja. Muss auch sein. Er soll ja er muss ja auch absehbare Zeit auch starten. Die Diskussion hatten wir ja schon öfters.
Richtig.
So, ja, und genau, was interessiert uns dann noch? 2 Dinge interessieren mich noch. Wie sieht's mit den Running Backs aus? Das heißt, wie ist die Verteilung im Backfield? 50-50 zwischen Bennett Drake? Oder kann sich einer der Running Backs, vor allen Dingen Gaskin oder Walton, absetzen? Weiterhin? Denn tatsächlich, ich hatte das ja in der letzten Folge schon mal gesagt, ist es so, im Grunde genommen stehen die Roster-Spots ja bei Flores fest. Aber es wird so ein, zwei Positionen geben, wo Flores sagen wird, das gucke ich mir erstmal an. Da muss ich noch genau gucken. Und das entscheidet sich bei dem Spiel. Und ich glaube, gerade Running Back Nummer 3, Nummer 4 wird da eine wichtige Rolle spielen.
Das glaube ich allerdings auch.
Und O-Line dementsprechend. Wie macht sich die Starting O-Line? Denn unsere O-Line, Kommunikation ist in der O-Line unheimlich wichtig. Es ist zwar schön, immer zu sagen, wir müssen so lange die beste haben, aber die beste Kombination ergibt sich erst, wenn das Team sich auch blind versteht. Das heißt, auch eine Starting O-Line muss aufgestellt sein, muss bleiben.
Ja.
Und wer spielt neben Xavier Howard, kann sich einer als zweiter Boundary Corner empfehlen. Nick Needham zum Beispiel, hat er sich innerhalb der einen Woche massiv verbessert? Denn sie würden ihn wieder testen, wenn er spielt.
Natürlich.
Kommt Wills nach vorne, der jetzt relativ viel Starting Nickel gespielt hat. So, ne?
Ja.
Das sind so die Sachen, auf die ich vor allen Dingen achten würde.
Das ist schon eine Menge.
Ja, aber es ist gar nicht so viel. Ich guck halt, wer ist anscheinend der Starting O-Line?
Ja.
Kann Rosen die Defensive testen zusammen mit die Secondary der Bucks testen? Kann die O-Line gegen so jemanden wie Sue zum Beispiel standhalten, auch in einem ernsteren Spiel? Kann sich einer der Running Backs absetzen? Und gibt es einen Corner, der sich im Vordergrund spielt? Und das kann man auch innerhalb von ein paar Snaps sehen, glaube ich.
Ja, aber da hatten wir auch letzte Woche schon diese 500 Snaps. Ne? Zeig mir, was du kannst. 500 Snaps, und wenn ich da nicht sehe, dann sehe ich es nie.
Ja, aber tatsächlich, und das, um den Bogen nochmal zu Jadon Clowney zu zeigen, wir haben Veterans, oder zu dem, was ich immer wieder sage, wir haben Veterans verpflichtet mit Allen Hurns, mit Jordan Mills, und die liefern nicht. Sie stehen den Jungen im Endeffekt im. Und wenn wir doch wissen, dass wir diese Saison nicht besonders gut abschneiden werden, lass uns die Jungen reinwerfen, lass uns den Diamanten finden. Das ist meine Meinung.
Und das wird passieren. Also, das glaubst du jetzt, also glaubst du, dass junge Spieler weniger Spielzeit bekommen, nur weil Veterans da sind?
Auf der anderen Seite die Frage folgende. Du hast einen Veteran, der spielt 5% besser als der Junge. Wen lässt du spielen?
Das ist eine Frage, die würde ich im Lockerroom entscheiden. Also nicht, wie die Stimmung im Lockerroom ist, sondern inwiefern improved mein Veteran, den Rookie, unter der Woche im Filmroom, auf dem Practice Field und so weiter. Und dann kriegt der Veteran natürlich seine Snaps, aber es wird aber auch eher eine Rotation geben als jetzt nur Veteran oder nur Rookie.
Das Problem bei der Geschichte ist halt einfach, das ist das, was ich auch bei Fitzpatrick gesehen habe, rein theoretisch müsstest du bei so einem geringen Unterschied, eigentlich auch bei 10% Leistungsunterschied, den jungen Spieler mit mehr Upside spielen lassen, damit er sich verbessert, damit er das Spiel reinfindet. Aber dann kannst du dich nicht mehr vors Team stellen und sagen, der Beste spielt, Leistung lohnt sich. Denn das Team weiß ja eigentlich, dass du den nicht den Besseren spielen lässt, und damit verlierst du den Lockerroom. Und das ist das Dilemma, vor dem du stehst, wenn du halt eben
das weiß ich nicht.
Das ist so das Risiko, das ich sehe.
Ja, das ist wirklich eine Entscheidung. Da kommt es viel auf Kommunikation an. Ich glaube nicht, dass man es so einfach runterbrechen kann, wie wir es gerade gemacht haben. Es ist eine vielschichtigere Sache, die da vonstatten geht. Weil es ist halt nicht nur, der ist so und so viel da und da besser, sondern es kommen halt noch andere Sachen dazu. Ja. Und da ist, glaube ich, Brian Flores in seiner Ansprache klar genug und vermittelt schon genau die richtigen Akzente, warum jetzt der spielt, warum der jetzt nicht spielt, und hat dann ein gewisses Gefühl. Und ich glaube auch nicht, dass es sowas gibt wie, ja, der Veteran spielt, weil er der Veteran ist. Ich meine, sonst hätte er zum Beispiel den O-Line-Coach auch nicht entlassen. Also das ist für mich schon so ein Zeichen, dass er sagt, okay, wenn irgendwas richtig scheiße läuft, dann tschüss und weg.
Wir werden es sehen.
Ja.
Wie sieht's aus? Machen wir den Sack zu?
Ja, wir können den Sack zumachen. Und
ja.
Dann,
ich.
Ja.
Genau. Feedback immer gern gesehen über Twitter, über Facebook, über die sozialen Kanäle, wie auch immer. Wir freuen uns auf Fragen, wir freuen uns auf Feedback.
Herr, glaubst du, dass wir gegen Tampa Bay gewinnen?
Ganz ehrlich? Es ist mir vollkommen egal.
Oh.
Ja, Spiel für. Also ich möchte nur mal dran erinnern. Was? 2001? Weiß ich gar nicht mehr, wann genau. Die damals wirklich ungeschlagen durch die Preseason gegangen sind. 4-0 und dann das erste Team waren, das jemals eine sieglose Saison hingelegt hat. Also von daher, nein, es interessiert mich wirklich nicht. Ich achte auf die Dinge, die ich gerade eben aufgezählt habe. Die möchte ich sehen.
Ja.
Und das Ergebnis, es ist nicht wirklich wichtig. Und wenn wir mit 5 Touchdowns Unterschied verlieren und ich sehe, dass Rosen sich weiter verbessert hat und dass unsere O-Line plötzlich standhält, dann ist das so. Dann ist das auch vollkommen okay.
Ja. Gut. Haben wir es soweit. Möchtest du noch was loswerden, dann jetzt?
Nein. Ich glaube, das war's für so eine kurze Preseason-Special-Folge.
Gut. Hat mich gefreut. Und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als ciao, ciao und bis dancen.
Bis dann.